Auch Deutschland wird sich auf den Weg begeben müssen, stärker auf private Finanzierungen sich verlassen zu müssen. Das ist ja abzusehen, dass das mit der öffentlichen Förderung nicht in dem Maße weitergehen kann, wie wir es kennen.
Sagt Marion Ackermann, die wir für eine neue Folge der Kunstpause getroffen haben. Und zwar an ihrem ersten Arbeitstag in der frisch renovierten von der Reitvilla der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und damit begrüßen wir herzlich zu einer Sonderfolge des Podcasts Kunstpause, in der ich gemeinsam mit meiner Kollegin Charlotte Paulus und mit unserem Vorstandsvorsitzenden Christian Kohorst das Glück und die Ehre habe, Marion Ackermann so richtig in Berlin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in der Kunstpause.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und wie immer zu Beginn unseres Podcasts sprechen wir über ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie. Diesmal sprechen wir über ein Werk, das haben Sie sich ausgesucht, Frau Ackermann, von dem Künstler, der für seine immersiven Objekt- und Soundinstallationen bekannt ist, und zwar über Emeka Okpo, über die Arbeit Radio 030. Die wurde kürzlich angekauft von den Freunden der Nationalgalerie. Und ich bin ganz neugierig, was ist das für eine Arbeit? Warum haben Sie sich die ausgesucht? Und was hat es damit auf sich, dass Sie auf diese Arbeit gekommen sind?
Ja, für mich ist zum einen Emeka Okpo ein ganz wichtiger Künstler, weil man darin sehen kann, dass sich auch politische Konflikte, kulturpolitische Konflikte in der Welt oft sehr gut lösen lassen, wenn man die Künstlerinnen und Künstler hinzuzieht. Emeka Okpo hat in Dresden und in Leipzig, aber beginnend in Dresden, mitten im Lockdown der Pandemie, eine Plakataktion gemacht, auf der man die Höhepunkte der Benin-Bronzensammlung der sächsischen ethnologischen Sammlungen sehen konnte und darunter nur ganz lakonisch vermisst in Benin. Und das war einfach in dieser Einfachheit und dieser Klarheit der Aussage genial. Und er hat eben für Berlin eine Arbeit gemacht, die eben ja auch Berlin im Titel trägt und durch die Telefonnummer, also 030 als Vorwahl von Berlin und Radio 030 oder auf Englisch entsprechend ausgesprochen, und der dort so eine Art großen Resonanz- und Reflexionsraum geschaffen hat, für wo er sich mit Migration, aber eben auch damit beschäftigt, was passiert alles in Berlin, also wie strömen die Menschen eigentlich aus allen Teilen der Welt hierher und unter welchen Bedingungen treffen sie hier ein, was haben sie für Geschichten zu erzählen. Und was mir besonders gut gefällt, dass das ein Kunstwerk ist, was sehr offen ist. Und er hat die Arbeit also dann nochmal erweitert in den letzten Jahren und hat reagiert zunächst auf Syrien, auf den Bürgerkrieg dort und auf die geflüchteten Menschen und dann eben auf die Ukraine, den Krieg dort, und hat zum Beispiel Menschen, die aus der Ukraine nach Berlin kamen, dort mit einbezogen, mit ihren Stimmen. Und von daher ist es so beides. Es ist ein starkes Kunstwerk, was eigentlich mit einer simplen Geste funktioniert, und zugleich öffnet es einen ganz, ganz großen Resonanzraum.
Und wie Sie sagen, auch eins, das nicht abgeschlossen ist. Das heißt, das hat da wahrscheinlich ein bisschen was mit der Arbeit am Museum zu tun, oder? Die Sie seither, Sie hatten ja schon viele andere Stationen an wichtigen Museen und zuletzt in Dresden an dem wichtigsten Verbund neben Berlin. Diese kontinuierliche Arbeit ist, glaube ich, etwas, was sich durch Ihr kuratorisches und Direktorinnenleben zieht.
Ja, ich glaube, Museum hat beides, hat Vollendung und Perfektion und hat das Prozessuale und die Offenheit und das Scheitern. Also beides gehört dazu. Natürlich streben wir immer an, in den Räumen auch eine Form von sinnlicher Überwältigung herzustellen, die auch mit einem gewissen Maß an Perfektion zu tun hat. Aber auf der anderen Seite zieht es gerade Künstlerinnen und Künstler besonders an, wenn sie in das Unfertige kommen. Und wir hatten ja nun gerade das Romantikjahr mit Caspar David Friedrich hinter uns, und auch Berlin hat ja großen Erfolg gehabt mit diesem Projekt. Das ist bis heute für die Menschen natürlich wichtig, dieses Unvollendete. Und Museumsarbeit ist so. Deshalb ist Emeka Okpo auch dieses Kunstwerk eigentlich auch ein Bild für Museumsarbeit. Auch natürlich diese Resonanzräume für die Vielfalt und Diversität von Menschen zu schaffen.
Und auch das die Gleichzeitigkeit, also so wie ich die Arbeit verstehe, ist es ja so wie eine größere Radiosendung, wo unterschiedlichste Stimmen auch zum Tragen kommen und auch gleichzeitig gehört werden können. Und das ist ja auch etwas, was man auch aushalten muss, auch unterschiedlichste Meinungen. Das, ja, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Prozessual war gerade so ein Stichwort. Wir platzen heute mit unserem Podcast tatsächlich an Ihrem ersten Arbeitstag an der SPK in Ihr Büro. Und ich habe mich ganz offen, also ganz praktisch gefragt. Sie haben sicherlich jetzt einen eng getakteten Onboarding-Prozess vor sich, oder? Vorhin fiel auch schon das Stichwort Interimsphase. Also wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, heute ist in der Tat der erste Tag einer dreimonatigen Zeit, in der ich Hermann Patzinger begleite und in der ich mir vorgenommen habe, vor allem Deep Listening zu machen, also sehr gut zuzuhören. Wobei, dass ich jetzt schon sende, ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Also einfach diese große Chance zu haben, die ja Kolleginnen und Kollegen von der Oper und vom Theater viel mehr haben, weil es dort ja eigentlich üblich ist, dass die Berufungen so weit im Voraus erfolgen, dass dann schon die Pläne gemacht werden können für die nächste und übernächste Saison. Und das ist leider am Museum nicht üblich. Und ich habe es immer nur erlebt, dass dann ein Gap war dazwischen. Und nun haben wir wirklich die Möglichkeit, auch Dinge nochmal angesichts der hohen Mitarbeitendenzahl von, ich glaube, 2400 und diesem hohen Tempo des Reformprozesses und der Komplexität, uns Dinge auch gemeinsam anzuschauen und dass ich auch viel lernen kann von meinem Umfeld, von meinem Vorgänger, der es dann sein wird in 3 Monaten.
Ein anderes Werk, Frau Ackermann, aus der Sammlung der Nationalgalerie, ist die Prinzessinnengruppe von Schadow, das Ihnen besonders am Herzen liegt und das Sie gleich schon mit einer gewissen Programmatik verbunden haben. Inwiefern kann die Prinzessinnengruppe sich dafür eignen, das Preußisch in der Stiftung nochmal neu zu definieren?
Ja, das ist ja immer diese herausfordernde Frage. Wie denken Sie denn, wie werden Sie denn das Preußische umsetzen? Und für mich ist das einfach so ein schönes Bild. Es ist das weibliche Preußen. Die Luise und Friederike sind ja eben auch sehr beliebt gewesen. Die Ältere stützt sich auf die Jüngere. Und besonders, wenn man die Prinzessin-Gruppe von hinten betrachtet, hat man eben ein sehr abstraktes Bild eigentlich von 2 Frauen, die sich umarmen und aufeinander stützen und dieses wunderbare, von Schadow modellierte Spiel der gelockten Haare und der Gewänder und der Arme. Es ist einfach so eine richtige Metapher für dieses Gemeinsame, dieses Sharing is the new having, dieses einfach so wichtige Vernetzen, was in der nächsten Zeit eine Rolle spielen wird.
Und auch des gemeinsamen Aufbrechens irgendwie. Also gerade der Blick von hinten erinnert mich dann fast wieder an Caspar David Friedrich und diesen Blick von 2 Aufbrechenden.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Was ich spannend fände zu wissen ist, wo Sie sagen, da unterscheidet sich die Aufgabe, die Sie jetzt hier in Berlin übernehmen, von der, die Sie in Dresden hatten. Was sind die Unterschiede, wo Sie sagen, das ist ganz anders, da muss man ganz anders denken, da muss man vielleicht neu denken und sich reindenken und Deep Listening betreiben.
Das kann ich noch gar nicht so bis in die feinsten Gliederungen sagen, da können Sie mich in 3 Jahren nochmal so fragen. Aber zunächst mal fällt mir sehr viel auf, was vergleichbar ist. Also sagen wir mal, eine Grundherausforderung, die sich ähnelt, ist, dass man eben einen Verbund leitet und gleichzeitig aber den einzelnen Einheiten so viel wie möglich Autonomie lässt und sie zum Strahlen und Glänzen bringt, aber doch dafür sorgt, dass es irgendwie einen tieferen Sinn gibt, warum man gemeinsam auch noch auftritt. Und das ist ein tägliches Ausbalancieren, da habe ich viel Erfahrung. Und es hat mich aber auch sehr glücklich gestimmt, weil es irgendwie auch gelungen ist. Und natürlich nie konfliktfrei, aber Konflikte gehören dazu, ohne Reibung keine Qualität. Worin es sich unterscheidet, ist vielleicht eher, dass man das alles noch, dass die Wellen vielleicht in gewisser Weise noch höher aufschlagen. Also man ist eben in der Hauptstadt, man ist näher an der Bundespolitik, man übernimmt vielleicht noch mal eine ganz andere Verantwortung auch für das föderal-deutsche System. Also es ist ja auch Bund-Länder finanziert, also man hat da auch eine Form von vielleicht sogar nationaler Gesamtverantwortung, obwohl wir das Wort ja immer nur in Klammern verwenden, aber in diesem Föderalen eben. geben. Und das ist nochmal was anderes. Die Einrichtungen unterscheiden sich auch teilweise. Also es gibt keinen mathematisch-physikalischen Salon in Berlin, aber dafür gibt es hier ein geheimes Staatsarchiv und andere Einrichtungen, die es in Sachsen nicht gibt. Also es gibt Unterschiede in den Feinheiten, aber im Großen der Aufgabe ist es doch sehr vergleichbar.
Wenn Sie über die Politik sprechen, die Sie ja auch in der Vergangenheit in Dresden teilweise sehr beschäftigt hat und beschäftigen musste, nicht immer nur im Positiven, was ist Ihre größte Hoffnung, was Sie in diesem neuen bedeutenden Amt, man spricht von der mächtigsten Position in der deutschen Kulturlandschaft, was Sie dort bewirken können? Was ist Ihre persönliche Agenda in Richtung, Sie haben es gerade gesagt, Bundespolitik?
Ich habe da ganz viele Hoffnungen. Also zum einen hoffe ich, dass die Ressourcen sich erweitern lassen. Das ist, glaube ich, im Moment das Dringendste und das größte Desiderat, weil diese permanente, auch strukturelle Unterfinanzierung, die zermürbt natürlich auch die Mitarbeitenden. Andererseits aber möchte ich auch, dass wir mit positiver Energie und optimistisch und freudvoll nach vorne gucken und nicht sozusagen immer klagen, sondern man muss dann manchmal eben auch aus dem Wenigen, was man hat, das meiste herausholen. Aber also natürlich bei der Politik ist es so, wir erleben gerade die Schmerzen des demokratischen Prozesses, wie kompliziert und komplex und unüberschaubar alles gerade in der gesamten Welt geworden ist. Und da hoffe ich, dass wir immer einen guten Kompass haben werden, uns da, ich spreche jetzt nicht nur von der eigenen Bundespolitik, ich meine auch international, uns da richtig verorten. Also die Frage, dass es uns gerade sehr schwer fällt, in das von Trump regierte Amerika zu schauen, bedeutet das, und uns auch von manchen digitalen Netzwerken trennen, bedeutet das, dass wir dann vielleicht doch mit Netzwerken, die in China bestimmt werden, mehr arbeiten sollten? Also was ist mit China? Man kann ja nicht mit allen Ländern der Welt Distanz halten aufgrund bestimmter politischer Bedingungen. Und da haben wir viel vor uns. Also da müssen wir auch einen großen Kreis uns aufbauen von Menschen, die uns da begleiten und beraten.
In dem wenigen, was man bereits lesen konnte und was öffentlich ist, haben Sie eindeutig vor, die SPK noch stärker international strahlen zu lassen. Das hat vielleicht auch mit Ihrer Tätigkeit für den Wissenschaftlichen Beirat des Louvre zu tun und Ihrer dortigen Zusammenarbeit mit Ihrer Kollegin, Amtskollegin. Wie kann diese Internationalisierung konkret aussehen? Was wären Ihre, haben Sie sowas wie einen Fünf-Punkte-Plan? Und vor allem, welche Bedeutung kommt dieser Internationalisierung gerade jetzt zu, in einer Zeit, wo eigentlich die Fronten hochgehen und Europa jetzt vielleicht noch mal eine neue Chance hat, sich neu zu definieren? Das hören wir momentan jedenfalls und das macht uns vielleicht ein bisschen Mut in dieser schwierigen Zeit. Was wären Ihre Internationalisierungsschritte, die Sie einleiten wollen konkret?
Also die Veränderung des Beirats, den haben Sie schon genannt, das ist das Erste. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen wirklich internationalen Beirat, der gerade berufen wird. Es war nicht nur Louvre, es war auch lange eben Petersburg und es war eben bis heute auch Prag. Also ich habe immer darauf geachtet, dass man sozusagen in der Mitte Europas und im Westen und im Osten aktiv und vernetzt ist. Vor allem aber war es meine Tätigkeit als Co-Vorsitzende von BESO, die ich mitten in der größten Krise in der Pandemie für ja fast 4 Jahre innehatte. Und das hat mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist, gerade in der tiefsten Krise, dass man weltweit zusammenhält. Es war damals ja die Erfahrung in der dritte Märzwoche, dass wir alle auf 5 Kontinenten, fast alle gleichzeitig ihre Museen schließen mussten. Und so nah waren wir uns noch nie, wie eigentlich in diesem Moment. Und dann haben wir alle 6 Wochen 3 Stunden Digitalkonferenzen gemacht, um uns zu unterstützen. Und das ist bis heute ein enger Zusammenhang. Der kann sich auswirken auf Leihverkehr, aber er kann sich auch darauf auswirken, dass wir diskutieren über die brisanten Themen wie Klimawandel, die zum Beispiel in Südostasien viel stärker auf der Agenda stehen, oder natürlich auch Situationen, wie wir das mit dem Einbruch hatten bei uns oder mit dem British Museum, dem Diebstahl. Und also alle Felder, die uns betreffen, werden dort diskutiert. Dann natürlich auch koloniale Themen und so. Und diese Internationalisierung, die ich meine, ist, dass die SPK und auch die Berliner Museen, die Kollegen sprechen immer nur von The Berlin Museums und alle Einrichtungen, auch die Staatsbibliothek und alle Einrichtungen, dass sie international noch stärker spürbar werden. Ich beobachte schon, dass in manchen Diskussionen Deutschland sich sehr stark zurückhält. Also bei digitalen Themen sowieso, aber auch bei der Frage von, schafft man Klimakorridore ein? Wie ist es mit dem Green Protocol? Deutschland ist das einzige Land, was es bisher noch nicht unterschrieben hat. Soweit ich weiß, das einzige. Also das sind Bereiche, die da sind wir zu wenig präsent, auch in den großen Tourneen von Ausstellungen. Und dann gibt es natürlich die Herausforderung, dass man jetzt Schwerpunkte setzt, wo man sich in den nächsten Jahren engagieren kann. Und ich habe China schon genannt. Das ist in der Tat jetzt auch schon beschlossen und das wollen wir machen. Aber natürlich sind die afrikanischen Sammlungen spielen eine große Rolle, auch für Berlin. In der zeitgenössischen Kunst ist man ja quasi offen und ist überall vernetzt. Da gibt's ja keine Grenzen. Und dann gibt's ja Spezialinstitute wie das Iberoamerikanische Institut. Das, denke ich, gerade Südamerika, Mittelamerika ist jetzt gerade besonders wichtig auch für Austausche. Was auch, womit ich hervorragende Erfahrungen gemacht habe, sind Mitarbeiteraustauschprogramme. Da kann man mit relativ wenig Geld, kann man unheimlich viel bewirken.
Also eigentlich Innovationsprogramm auf eine Art für eine Institution auch, oder? Weil man sich Input reinholt über die eigene Belegschaft letztlich.
Ist ja immer die Frage, wer ist eigentlich international stärker vernetzt? Früher waren es eher die Kuratoren, Kuratorinnen und die Direktoren sind nicht weggekommen. Dann hat sich das umgekehrt. Wichtig ist, dass die gesamte Institution mit jedem einzelnen Menschen irgendwie in dieser Vernetzung mit einbeschlossen ist. Und so ein einfaches Mitarbeiteraustauschprogramm, ich kann Ihnen sagen, als Beispiel Prag, Dresden, das hat jede Institution 10.000 Euro pro Jahr gekostet. Aber wir haben jedes Jahr, und das 8 Jahre lang jetzt schon, immer die wollten, man konnte sich intern darauf bewerben und die haben dann einfach nur für eine Woche den Schreibtisch getauscht beziehungsweise haben zusammengearbeitet, jeweils eine Woche. Also 2 Wochen praktisch insgesamt. Und sodass dann Freundschaften entstanden sind, Kontakte, ganz wichtig.
Die Freunde der Nationalgalerie haben, wenn es um Internationalisierung geht, immer ein Lieblingsvorzeigeprojekt, das war das MoMA in Berlin. Wäre ein umgekehrtes Berlin woanders in der Welt nicht auch mal ein schönes Projekt? Und wie könnte das aussehen? Wie könnte sich Marion Ackermann für mehr Berlin-Sichtbarkeit an bedeutenden Institutionen weltweit einsetzen? Was ist Ihr Plan?
Das ist eine tolle Frage, weil in dem Moment, in dem man ja irgendwie als zu definierende Einheit woanders auftritt, man auf eine ganz andere Weise querdenkt und zusammendenkt. Und von daher wäre das, sich immer gezielt zu überlegen, wo geht man in verschiedenen Ländern hin und zeigt mal, man würde es aber auch thematisch machen. Ich denke, dazu ist Berlin zu vielfältig. Also man müsste sich bestimmte starke Themen überlegen und dann an anderen Orten gemeinsam Ausstellungen machen. Das war übrigens das MoMA in Berlin. Das war auch deshalb so gut, weil man ja immer vergisst, dass nicht alle Menschen reisen können. Und meine damals schon ziemlich kranke und recht alte Mutter hat zu mir gesagt, nun kann ich endlich auch mal diese ganzen Werke sehen. Das habe ich nie vergessen. Und das betrifft viele Menschen in der Gesellschaft. Es betrifft im Übrigen ja auch Kinder und Jugendliche meistens betrifft auch unterschiedliche soziale Gruppen. Also wenn man auch damit argumentiert, dass es eben Gründe gibt, warum man zu den Menschen hingehen muss, hat man auch nochmal ganz andere Argumente, als nur zu sagen, wir wollen jetzt internationaler sein, sondern es muss ja auch mit Sinnhaftigkeit erfüllt werden. Und das fände ich, das wäre wichtig.
Freundschaften, kultureller Austausch, Kontakte, Netzwerkerweiterung, das ist alles ein Teil dessen oder ein positiver Effekt. Ich kann mir auch vorstellen, aber das mag naiv sein, klären Sie mich auf, dass so neue Finanzierungsmöglichkeiten gehebelt werden. Also Sie sprachen gerade schon von den großen Tourneen von Ausstellungen und zumindest in meinem Bereich der Filmproduktion ist es häufig so, wenn 3 Länder zusammenwerfen und ich in jedem Land nur 1 Million sourcen muss, dann habe ich 3 Millionen auf dem Tisch, wenn 3 Länder zusammenarbeiten. Ist das im Ausstellungsbetrieb ähnlich?
Ja, auch da ist man in Deutschland ja mit internationalen Freundeskreisen noch nicht so weit, wobei ich das auch sympathisch finde. Also zum Beispiel, wenn man mal sich die Tate anguckt, das ist schon ganz schön offensiv, wie die vorgegangen sind. Die haben ja sich die Weltkarte vorgenommen. Im Jahr 2000 ging das los ungefähr und haben gesagt, wir müssen globaler werden und haben sich dann praktisch die Welt aufgeteilt in bestimmte Bereiche. Also es gibt dann einen Freundeskreis in Nordindien und einen in Südindien und eben Freundeskreise, die dann dazu da sind, Einkäufe auch aus der jeweiligen Kultur zu schaffen. Trotzdem können wir davon was lernen, weil lange haben viele immer nur nach New York oder nach Manhattan geguckt, um dort eben die entsprechend vermögenden Personen anzuwerben. Aber wir sollten da uns ganz offen zeigen und auch einfach in der ganz, also da, wo wir auch Kontakte aufbauen, gucken, ob man nicht Personen, Persönlichkeiten findet oder Unternehmen, Firmen findet, die uns unterstützen. Und ich bin überzeugt davon, das wird möglich sein und wir werden das sofort spüren.
Bräuchte es dafür in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht eigentlich eine eigene Stelle? Also Sponsorenakquise?
Für Internationales oder?
Ja.
Also eine Stelle wird da schon nicht reichen. Also das, auch Deutschland wird sich auf den Weg begeben müssen, stärker auf private Finanzierungen sich verlassen zu müssen. Das ist ja abzusehen, dass es mit der öffentlichen Förderung nicht in dem Maße weitergehen kann, wie wir es kennen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn Sie viele Teilfinanzierungen haben, gibt es zusätzliche Aufgaben, die anfallen. Also es muss, ich sage es mal ganz offen, die Gelder müssen natürlich auch ethisch geprüft werden. Woher kommt das Geld? Und je weiter entfernt der Geldgeber oder Geldgeberin ist, desto schwieriger ist das oft zu prüfen. Aber es muss auch natürlich in der Verwaltung dann entsprechend bearbeitet werden, was auch Aufwand schafft. Deshalb gibt es ja diese in vielen Institutionen jetzt diese Overhead-Pauschalen, dass man dann auch bei eingeworbenen Mitteln auch gleichzeitig darauf achtet, dass die Bearbeitung durchaus aufwendig ist. Aber Sie haben schon recht, also eigentlich bräuchte man ein ganzes Team. Aber einen Anfang zu machen, wäre auf jeden Fall schon sinnvoll.
Es liegt in Ihrer Macht, würde ich sagen.
Mit diesen Overheads, das kenne ich auch bei uns an der Universität. Daraus finanziert sich dann ja kann sich ein ganzes Team dann finanzieren, sodass das wieder sich selbst trägt. Im Grunde ist ja ein sehr gutes Prinzip, wie man solche Teams auch dann implementieren kann letztlich. Für mich hat dieser Aspekt Internationalisierung aber noch eine ganz andere Komponente, nämlich oft in der Kultur haben wir ein sehr eurozentrisches Weltbild auch letztlich. Wir drehen uns oft auf irgendwie dem nordamerikanischen und europäischen Kontinent um uns selbst und vergessen manchmal auch, ja, dass die Welt einfach noch ein bisschen größer ist und dass unsere Probleme auch nicht für andere stehen können. Insofern finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, sich wirklich sehr weit zu öffnen, um wirklich auch andere Weltbilder und Meinungen zuzulassen, also eine größere Vielfältigkeit, wo wir wieder bei der Radiosendung zu Beginn waren. Ich muss jetzt nochmal die Brücke etwas zur SPK ganz konkret im Hinblick auf die Reform schlagen. Jetzt kürzlich ist ja das neue Stiftungsgesetz verabschiedet worden. Das tritt im Dezember dieses Jahr 2025 in Kraft. Habe ich das richtig verstanden, dass die Reformschritte bis zu diesem Zeitpunkt umgesetzt werden müssen? Also das ist ja eine unglaubliche Mammutaufgabe bis zum 1.12.25.
Ja, aber das ist ja auch ganz gut so, weil wenn man eine Institution zu lange so in der Schwebe eines Reformprozesses hält, das tut nicht gut.
Ja.
Und es geht auch wirklich unter Hochdruck voran. Also jede Woche wird da ein Riesenschritt gemacht. Das kann ich jetzt schon gut beobachten.
Und sicherlich gibt es auch, ich kenne Strukturen im öffentlichen Dienst und wenn wir über das Stiftungsgesetz sprechen, dann ist das bisher die erste Reform. Es ist von 1957 und sicherlich 1957 auch angelehnt an preußische Strukturen. Sicherlich erleben Sie auch aktuell, dass es viele Menschen gibt, die an gewohnten Prozessen festhalten wollen. Das ist ja im Change Management so etwas, was bekannt ist, dass man ungern gewohntes Terrain verlässt. Das ist doch sicherlich auch menschlich sehr herausfordernd gerade, oder?
Na, da ich ja den ersten Arbeitstag erst habe, kann ich das natürlich noch gar nicht bis ins Letzte beurteilen. Mhm. Aber um den Menschen, die hier arbeiten, näher zu kommen, werde ich so ein Projekt umsetzen. Das heißt der wandernde Schreibtisch und werde durch alle Einrichtungen mich bewegen. Bei den größeren 2 Tage, bei den kleineren einen ganzen Tag. Und dort einfach sitzen, meinen Schreibtisch aufschlagen und dann die Möglichkeit habe, auch zu sprechen und zuzuhören, um zu gucken. Aber was ich gehört gehört habe, ist, dass doch eher eine positive Stimmung ist, was die Veränderung und die Reform betrifft. Denn es gab natürlich auch Kritikpunkte, also zum Beispiel, dass Verwaltungsprozesse oder sagen wir Entscheidungsprozesse oft sehr lange gedauert haben, weil die Zentrale sehr weit war und dann gab es eben diese Zwischenebene der Generaldirektion und das war ja ein Wunsch, dieses Agilere, also dass es schneller geht, dass es direkter geht, dass zum Beispiel Ausstellungsprojekte auch direkt von der Vermittlung her gedacht werden können. Deshalb hat man entschieden, auch in die Sammlungen einzelne KünstvermittlerInnen zu geben. Und ich finde auch, dass dieser Museumsteams sehr gut und sehr zeitgemäß. Das ist natürlich, sagen wir, auf der ideellen Ebene eigentlich toll. Alles überlegt. Jetzt muss man gucken, wie es in der Praxis funktioniert. In der Praxis ist natürlich schon festzustellen, dass die Ressourcen einfach nicht so gut ausgestattet sind. Also jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin konnte seinen Wunsch erfüllen, soweit ich das gehört habe. Ich kann es jetzt nur wiedergeben. Das finde ich jetzt schon mal toll. Man konnte sich richtig bewerben für die neuen Aufgaben. Und das muss gut ausgegangen sein. Aber jetzt, ich habe einige gesprochen, die sagen, jetzt probiere ich erst mal. Jetzt warte ich mal ab und guck mal. Aber sind positiv. Und das natürlich, wenn man bis Ende des Jahres durch ist, kommt dann das wahre Leben. Dann muss es natürlich auch umgesetzt und angenommen und gelebt werden.
So wie wir das hören, ist die Ressourcenverfügbarkeit, also konkret finanzielle Mittel, um Stellen, die vielleicht mal gedacht sind, auch tatsächlich mit Leben und mit Personen zu füllen, ist das ja im Moment oder in der Vergangenheit gar nicht vorhanden gewesen. Jetzt, wie kann es gelingen, dass man diese anfängliche Depression, wenn dann das Geld für das, was man eigentlich umsetzen möchte, nicht oder nicht sofort oder nur in Schritten da ist, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und denen vermittelt, dass das ein langer Prozess ist, wo zwar heute ein Zielbild existiert, aber wo wahrscheinlich eine Umsetzung auch über das Jahr 25 hinaus finanziell bedingt avisiert werden muss.
Ja, das ist nicht einfach. Das ist das Schwierigste überhaupt. Ich erinnere mich noch an die Situation in der Pandemie, als wir, oder auch dem Jahr danach, im zweiten Jahr, als wir alle gar nicht die Möglichkeiten mehr hatten und dann eine Entscheidung, wenn ich jetzt von wir spreche, spreche ich von der damaligen Direktorenkonferenz in Dresden, mussten wir eine Entscheidung treffen, dass wir das gesamte Ausstellungsprogramm, was vorher 43 Positionen hatte, auf 7 kürzen und haben gesagt, aber dafür sollen es Once-in-a-Lifetime-Experiences sein. Also 7, aber die sollen richtig toll sein. Das war eben die Vermeer-Ausstellung, die Romantik-Ausstellung mit Russland, deutsch-deutsches Design, Kinderbiennale, Handwerksausstellung und so. Und es hat also eigentlich funktioniert, wenn wir dann nicht nochmal hätten schließen müssen. Und solche, also einfach zu sagen, es neu aufzuladen, wir machen vielleicht etwas weniger, aber dafür machen wir was ganz Besonderes. Aber das müssen wir, im Moment ist es gerade schwierig. Da muss man noch versuchen, noch wirklich gemeinsam, auch vielleicht mit den Freunden der Nationalgalerie und anderen Partnern und Partnerinnen noch mal dran zu arbeiten, dass wir unsere Ressourcen so erweitern, dass wir zumindest diese Basiserfahrung in exzellentem Ausstellungsprogramm hinbekommen.
Und einen gemeinsamen Purpose teilen, quer über die Häuser hinweg, über alle Häuser hinweg, die sie haben, Nationalgalerie, aber sicher auch darüber hinaus.
Ja.
Gleichzeitig denke ich, dass wir in einer Zeit sind, die so schwierig ist, weil wir oft nicht wissen, was am nächsten Tag auf uns zukommt, dass gerade Prozesse, die sich über längere Zeiträume ziehen, eigentlich im Moment stabilitätsgebend sind, bizarrerweise. Also das, was früher vielleicht die Karotte vor der Nase war, ist heute als sozusagen Mittelfristigkeitshorizont für Mitarbeitende durchaus was ein Leben auf eine Art stabilisiert. Da bin ich eigentlich relativ fest von überzeugt.
Das ist eine interessante These. Das ist vielleicht, dass wir uns auch an die Volatilität gewöhnt haben und unterschiedliche Temporalitäten ausgeprägt haben. Also wir haben die Longue Durée, also die Ausstellungen, die viel länger laufen als früher, oder Forschungsprojekte oder in Bibliotheken, die ganz nachhaltig arbeiten, viel mehr als früher. Und dann haben wir diese Rapid Responses, wo wir in der Lage plötzlich sind, sofort auf wechselnde historische auch Ereignisse zu reagieren. Das stimmt. Also wir sind wahrscheinlich alle auch trainiert von den letzten Jahren.
Was Longue Durée betrifft, betrifft zwei große Baustellen, die aktuell in der Stiftung sind, das Pergamonmuseum und das Museum des 20. Jahrhunderts. Welche dieser beiden Baustellungen macht Ihnen die größeren Bauchschmerzen?
Ja, man kann das ja auch positiv formulieren. Auf welches fertige Projekt freuen Sie sich am meisten? Also, ich habe gesehen, dass beim Pergamonmuseum habe ich schon hineingucken können in den aktuellen Stand und es wird einfach wunderschön und lohnt sich auch sehr. Und das wird ja auch schon in wenigen Jahren schon wieder teileröffnet sein, sodass man da die Möglichkeit hat, das ist ja auch doch ein Publikumsmagnet immer gewesen, die Möglichkeit hat, auch wieder mehr mit Menschen vor Ort zu tun. Und ja, vielleicht auch mal mit zeitgenössischen Projekten. Da gab es ja mit Liam Gillick auch ein tolles Projekt. Und bei dem Museum des 20. Jahrhunderts muss man einfach sagen, das ist natürlich trotz aller Sorgen, die man hat, wie man dann langfristig und nachhaltig die Ausstattung und den Unterhalt finanzieren soll, wo ja sowieso alles so knapp ist, aber natürlich eine wahnsinnige Chance. Wer eröffnet noch in diesen Zeiten ein ganz neues Museum? Also es gab ja sehr gute Gründe dafür. Berlin hat es ja auch wirklich nötig, also nochmal für diesen Schwerpunkt eine Einrichtung zu schaffen. Und ich war auch selber, ich war Teil der Jury in einem Prozess der Findung von Architekten. Das war die längste Jury, an der ich je teilgenommen habe. Also mit der Vorbereitungszeit waren das 9 Tage. Also unglaublich intensiv. Und damals haben wir sehr stark darüber nachgedacht, wie muss das Museum der Zukunft aussehen. Und es heißt zwar Museum des 20. Jahrhunderts oder jetzt Berlin Modern, aber was ist ja ein Museum der Zukunft? Und von daher auch toll, dass nochmal diese Veränderung gelungen ist, auch nochmal unter ökologischen Gesichtspunkten das zu verändern. Also ich würde es erstmal positiv sehen, was für eine Chance für die SPK, für Berlin. Und machen wir da jetzt nicht so viel Sorgen.
Wo wir schon bei den Labels sind, Museum der Zukunft, die Nationalgalerie, und damit werben wir Freunde der Nationalgalerie natürlich immer, bietet eine große Fülle, eine große Diversität an musealen Erfahrungsräumen. Wie sehen Sie selbst die Positionierung der einzelnen Häuser? Und ist das was, wo noch nachgeschärft werden sollte in den nächsten Jahren? Oder ist das eigentlich so, wie es da steht und liegt, schon gut?
Sie meinen die Positionierung der drei
einzelnen Häuser, der drei wichtigsten
also
Häuser,
drei
sagen
wichtigsten
wir, der alten,
unter dem
der neuen
Dach
und des Hamburger Bahnhofs,
genau. Ja, gibt ja dann noch die anderen, aber ja, also erstmal ist ja ein Nebeneffekt dieser, oder vielleicht das ist auch ein Haupteffekt dieser Reformbewegungen, dass es nochmal darum ging, jede Einrichtung an und für sich zu stärken und zum Leuchten zu bringen, noch mehr als früher. Und das ist ja das wissen wir ja alle, das Publikum interessiert es ja meistens überhaupt nicht, was da drüber steht, ob es staatlich oder städtisch ist oder wer der Träger ist oder wo es zusammengehört, ist für normale Menschen, die die Häuser betreten, zunächst mal gar nicht so wichtig, wie wir oft denken. Und von daher ist es richtig, dass man sagt, jede Einrichtung muss erstmal für sich ganz toll funktionieren. Und da finde ich schon, da ist ja doch in letzter Zeit hat sich viel bewegt, also sehr lebendig alles geworden. Ich finde ja auch, dass so eine kollegiale Konkurrenz gut tut. Also kollegiale Konkurrenz in dem Sinne von natürlich von äußerster Fairness, das muss sein, das ist die Bedingung. Auch vielleicht in manchen Absprachen, dass jetzt nicht alle das Gleiche erwerben. Aber ansonsten darf man schon mal konkurrieren um die Gunst des Publikums, um Sponsorengelder, um die Unterstützung von Freunden. Das treibt das Ganze auch an. Und Hamburger Bahnhof ist im Moment mit den ja auch sehr zum Teil auch noch sehr unbekannten Positionen, auch aus dem globalen Süden und anderen Teilen der Welt, finde ich, bietet ein sehr spannendes Programm, auch mit diesen offenen Malateliers und so. Die neue Nationalgalerie hat, finde ich, in dieser Dualität zwischen einerseits dieser starken Fokussierung auf Big Names, klar, das ist, sagen wir mal, vielleicht the old Europe und Amerika sehr stark, aber es sind ja monografisch ja unglaublich beeindruckende Ausstellungen wie die Wall-Ausstellung, die ich unheimlich geliebt habe. Und dann aber parallel dazu eben in der Sammlungspräsentation dieser unüberraschende Blick auf die Moderne, wo eben auch ganz stark Mittelosteuropa mit einbezogen ist, wo lang verborgene Positionen plötzlich zum Vorschein kommen. Und bei der alten Nationalgalerie, die hatten ja nun gerade ein leuchtendes Jahr. Und heute der erste mit mir, der erste Tag von Annette Hüsch. Und von daher, ja, da bin ich gespannt, aber ich glaube, dass sich das gut entwickelt.
Also unser Eindruck ist auch, dass jenseits dieser Rivalität es jedem Haus enorm gut tut, dass viel mehr Energie da reingeht. Und sicherlich gibt es an der einen oder anderen Stelle Diskussionen, weil was alle Häuser eint, ist neben uns Freunden und neben der gemeinsamen Sammlung, dass sie natürlich alle einen zeitgenössischen Blick auf unterschiedliche Positionen, die ihrerseits wieder aus unterschiedlichen Zeiten kommen, haben. Aber wenn man jetzt zurückblickt auf Ralph Gleis, um jetzt das 19. Okay. Jahrhundert zu nehmen, dann hat er es, und Annette Hüsch wird das genauso gut machen, aber dann hat er es geschafft, die Relevanz dieses Jahrhunderts und dieser Zeit mit den Augen von heute neu zu vermitteln. Und deswegen war Caspar David Friedrich auch so erfolgreich. Und deswegen hängt das alles so stark miteinander zusammen und eigentlich die Häuser auch so stark miteinander zusammen, dass man einen gemeinsamen Ground und trotzdem einzelne Leuchttürme und Spielfelder haben muss. Mhm. Das braucht ein bisschen Führung, aber das ist eine Wahnsinnschance.
Finde ich auch.
Sie hatten in Dresden ja 17 Freundeskreise nach meiner Information zur Unterstützung des Museumsverbundes. Wie sind jetzt die Freunde der Nationalgalerie, unterstützen die Häuser der Nationalgalerie? Wie können wir uns als Freunde der Nationalgalerie in diesem sehr herausfordernden Reformprozess auch irgendwie einbringen oder sollten wir uns einbringen? Wie könnte das aussehen?
Ja, am besten bringen Sie sich ein, indem Sie natürlich immer Ihre Loyalität und Ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen. Ich denke, so ein aktives Mitdiskutieren und Mitgestalten wäre vermutlich zu kompliziert, weil es wird schon auf ganz vielen Ebenen muss sich abgestimmt werden. Das würde ich sagen, das findet ja sowieso informell statt, aber wirklich nicht institutionalisiert. Aber zum Beispiel in Sachsen, diese 17 Freundeskreise, da gab es ja die Unterscheidung zwischen Freundeskreisen, auch wenn wir sie nicht explizit gemacht haben, aber zwischen Freundeskreisen, die das war eher ein Bindungsinstrument. Also die haben vielleicht 20 Euro mehr gegeben, als die Jahreskarte gekostet hat. Aber die waren genauso wichtig. Ja, die fühlten sich als Teil der Institution. Und dann gab es die richtig massiv mit Geld unterstützt haben. Und für die haben wir dann auch eigene Projekte gehabt. Und ich wünsche mir in Berlin, ist ja nur ein ganz berühmter Freundeskreis der Nationalgalerie, dass man einfach immer diesen Rückhalt und Support spürt und auch eben bei dieser Herausforderung, dass wir die Ressourcen erweitern können, dass wir vielleicht gemeinsam losziehen und nochmal Konzepte machen, wie das nicht nur projektbezogen, sondern längerfristig institutionell gelingen kann. Ja, und ansonsten, ich bin ja von Robert Rademacher geschult, der ja wiederum gelernt hat vom Freundeskreis der Nationalgalerie. Und Robert Rademacher hat das immer auch gelebt, also der Vorsitzende des Freundeskreises der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Er hat mal in einem Interview gesagt, er habe mit Schmalenbach am Zweiten und mir zusammengearbeitet und immer auf den immer auf den Pfiff der jeweiligen Direktionen gehört, also sozusagen gemacht, was sie wollten, aber natürlich mit der ganzen Kraft seiner Loyalität. Und das fand ich, also das war für mich, ist bis heute so eine ganz besonders schöne Erinnerung an dieses Zusammenarbeiten.
Ich würde sagen, die Freunde der Nationalgalerie sind auch sehr gut darin, auf den Pfiff ihrer Direktoren zu hören oder die Pfiffe, die manchmal aus unterschiedlichen Richtungen kommen.
Auch die Rademacher zitiert.
Insofern werden auch wir diesen Prozess loyal begleiten.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Naja, immer das, aus dem man gerade kommt.
Sehr schön. Haben Sie einen Lieblingsort, sei es in Berlin, Dresden oder irgendwo sonst auf der Welt?
Also ich habe Lieblingsstädte. Dazu gehören Istanbul und Rom. Und Lieblingsorte, ich mag so Orte, die so kleine Biergärten, die so gar nichts aussehen, aber die immer offen haben und immer standhalten, ob es im Winter ist oder unter schwierigen Bedingungen. Gerade so in der Zeit der Pandemie, da gab es so ein paar Orte in Sachsen. Und das habe ich immer sehr geliebt. Ja.
Lernen Sie gerade etwas Neues?
Ja, natürlich lerne ich ständig was Neues, zumal wir ja gerade um uns herum sehen, wie sich die Welt verändert in extremem Maße. Und ich denke, wir lernen gerade, dass wir mit einer Umwertung unserer Werte umgehen müssen und ja, wie wir damit umgehen können, ohne einfach unseren eigenen Auftrag in unserer Arbeit aufzugeben.
Gab es in der letzten Zeit eine Situation, in der Sie gescheitert sind? Und was haben Sie daraus mitgenommen?
Also ich habe immer schon das Scheitern als ein Grundprinzip für mein eigenes Leben mit eingeschrieben. Ich habe auch meine allererste Ausstellung als Volontärin am Lehmbachhaus in München habe ich Paula Modersohn-Becker gewidmet. Aber eigentlich habe ich über die scheiternden Nebenwege auch eine Ausstellung gemacht, die einem oft viel interessanter sind. Und ja, das Beckett'sche Gedicht ist einfach mein Lieblingsgedicht, wo es dann eben heißt, fail again, try better. Fail better.
Worauf sind Sie gerade neugierig?
Ja, ich bin sehr neugierig darauf, was mir hier in Berlin begegnet und auch auf so die normalen Menschen in den Kiezen, so einfach diese Begegnungen mit den Menschen hier, die jenseits unserer Kunst- und Museumsszenen. Aber ich freue mich natürlich auch auf die Begegnungen mit den ganzen tollen Intendantinnen, Intendanten, Künstlerinnen, Künstlern. Ja, an meinem ersten Arbeitstag heute werde ich abends mich in der Akademie der Künste vorstellen. Und dieses Eintauchen in dieser Intensität, darauf bin ich wahnsinnig neugierig.
Sehr schön, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch, Marion Ackermann.